Guten Morgen auch von mir. Schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Meine letzte Predigt liegt schon etwas zurück und da hatte ich jetzt etwas mehr Zeit. Einfach für den heutigen Text aus Markus 2, die Verse 18 bis 22. Ihr dürft es schon mal gern aufschlagen. Da steht drüber vom Fasten. Markus 2, 18 bis 22. Aber diese Verse sind mir lange schwer gefallen, darüber zu predigen. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Fasten und was für einen Stellenwert es bei einem wiedergeborenen Gläubigen haben sollte. Aber die Verse 21 bis 22 konnte ich nicht klar einordnen und habe lange keinen Zugang dazu erhalten, was die beiden Beispiele bedeuten sollen. Vielleicht juckt es jetzt ein paar von euch in den Fingern, die am liebsten jetzt aufstehen würden und das uns erklären würden, weil das eigentlich ganz klar ist. Ich bin auf jeden Fall dankbar für die Zeit, die ich über diesen Text nachdenken durfte und darüber lesen durfte. Ich möchte euch den heutigen Text jetzt vorlesen und euch dann meine Überschrift über meine Predigt sagen. Also Markus 2, 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Meine Überschrift über den heutigen Text lautet: Der Wandel des religiösen Systems vom Gesetz zur Gnade. Der Wandel des religiösen Systems vom Gesetz zur Gnade. Und da habe ich drei Punkte. Der erste: Was hatte es damals mit dem Fasten auf sich? Der zweite: Was für eine Haltung und Meinung hatte Jesus zum Fasten? Und der dritte, der dann der Hauptgedanke sein wird: Jesus lebt die Gnade Gottes und erklärt dadurch das Gesetz und den Weg zu Gott. Unseren heutigen Text können wir vermutlich noch in Kapernaum einordnen. In seiner Heimatstadt, wie sie auch genannt wird, wie Kapernaum auch immer wieder so genannt wird. Er wurde in Kapitel 2, Vers 1, wurde dort berichtet, dass er zurückkehrt. Bei der Heilung des Gelähmten hatte Jesus den Menschen ihr Hauptproblem, die Sünde, vor Augen geführt und danach am Beispiel des Levi gezeigt, wie er Sünder rettet und Sünder ruft. Nun wird er von Anhängern oder Jüngern Johannes des Täufers und von Pharisäern mit seiner Frage konfrontiert. Sie kommen, weil sie beide etwas nicht verstanden haben, was Jesus und seine Jünger tun oder eben nicht tun. Die Anhänger von Johannes und der Pharisäer fasten, Jesus und seine Anhänger fasten nicht. Darum stellen sie nun die Frage: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Also eine berechtigte Frage. Und das bringt uns zu unserem ersten Punkt: Was hat es damals mit dem Fasten so auf sich? Das Wort Fasten, also der freiwillige Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit, bedeutet auch Zusammenschnüren der Eingeweide und kommt interessanterweise in den ersten fünf Büchern Mose gar nicht vor. Nur am großen Versöhnungstag, also Yom Kippur, sollte das Volk Israel wörtlich seine Seele kasteien, wie wir in 3. Mose 16, Vers 29 bis 31 lesen können. Die Elberfelder übersetzt dabei: Sollt ihr euch selbst demütigen? Und er ergänzt in der Fußnote noch wörtlich: Eure Seelen durch Fasten erniedrigen. Was dann vermutlich auch Enthaltsamkeit in Fragen der Speisenaufnahme einschloss. Ansonsten war es so: Mose aß und trank 40 Tage in der Gegenwart Gottes nicht, das ist schon sicher bekannt. Elia fastete auf der 40-Tage-Wanderung nach der Speisung durch den Engel. David, Daniel, die Juden im Buch Esther, die Leute aus Ninive nach der Predigt des Jona fasteten alle. Meist auch äußerlich sichtbar durch Unterlassen von Waschungen und Anziehen von Sacktuch. Gefastet wurde in der Regel beim Tod nahestehender Personen, großer Entscheidungen, deren Ausgang von Gott abhängig war, oder in Zeiten echter Buße und Demütigung vor Gott. Ein Beispiel aus 1. Samuel Kapitel 7 wird berichtet, wie Israel sich fremden Göttern gewidmet hat und dadurch von Gott durch die Philister bedrängt wurde. Und da heißt es dann in 1. Samuel Kapitel 7, Vers 6: Und sie versammelten sich in Mizpa, schöpften Wasser und gossen es aus für den Herrn. Und sie fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israels in Mizpa. Als die Philister dann gleich anschließend kamen, um Israel anzugreifen, schreitet dann Gott ein und Israel darf einen großen Sieg gegen die Philister erringen. Fasten also ein Ausdruck der Reue und der Umkehr. Die Exiljuden in Babylon hatten vier Fastentage im Jahr eingeführt. Den ersten am Jahrestag der Einnahme Jerusalems, den zweiten der Zerstörung des Tempels, dem dritten, als die Belagerung Jerusalems einsetzte, und den vierten am Todestag vom Statthalter Gedalia. Die Pharisäer und somit auch die Anhänger des Johannes, dem Täufer, fasteten zweimal in der Woche, laut Lukas 18. Am Donnerstag, weil Mose an diesem Tag den Berg Sinai bestieg, und am Montag, an dem er den Berg wieder herabkam. Fasten wurde zur Schau gestellt, damit es jeder mitbekam. Es war also üblich, für religiöse Menschen zu fasten. Und jetzt kam ein neuer Prophet und lebte genau das Gegenteil. Und sie sagen über ihn in Lukas 7, Vers 33 und 34: Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank. Und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Also eine berechtigte Frage: Jesus, was sagst du da dazu? Warum lebst du so? Das bringt uns jetzt auch zum zweiten Punkt. Was für eine Meinung und was für eine Haltung hatte Jesus zum Fasten? Was antwortete er ihnen? Verse 19 und 20. Können etwa Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Er nimmt das Bild einer Hochzeit. Er sagt, dass er der Bräutigam ist und seine Anhänger die Hochzeitsgäste. Aber keine normalen Hochzeitsgäste, sondern wie es in der Elberfelder in der Fußnote steht, wörtlich Söhne des Brautgemachs. Das heißt, der dem Bräutigam am nächsten stehende, unentbehrliche Teil der Hochzeitsgäste. Wer kann oder soll an einer Hochzeit fasten? Niemand. Stellt euch das mal vor, man ist zu einer Hochzeit eingeladen und fastet. Das Bild der Hochzeit kennen Bibelleser schon aus 1. Mose 2. Dort wird berichtet, dass ein Sohn Vater und Mutter verlässt, um mit seiner Frau verbunden zu sein. Und das ist ein Bild auf Christus und seine Gemeinde, wie es Paulus im Epheser auslegt. Er sagt damit also, dass der Bräutigam nun da ist und seine Hochzeitsgäste um sich schart. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wer kann da als unverzichtbarer Teil der Hochzeitsgesellschaft trauern oder fasten? Nein, Freude ist angesagt, denn der Bräutigam ist doch endlich gekommen. Und wer ihn als Messias, den versprochenen Retter, anerkennt, kann nicht trauern, kann nicht fasten. Freude ist angesagt. Endlich ist der im Alten Testament so oft verheißene Messias da. Wie sollte man da trauern? Solange er da ist, ist ein Fest der Freude. Aber, wie es in Vers 20 heißt, er wird weggenommen werden. Auch das sagt unser Text. Und dann werden auch seine Anhänger trauern und fasten. Und hier sehen wir schon die erste Leidensankündigung, die Jesus ausspricht. Denn dieses Weggenommen bedeutet wörtlich gewaltsam entfernt werden. Jesus sagt uns also in Vers 19 und 20 von unserem Text zwei Dinge. Erstens, ich bin der Messias und schare die Meinen um mich. Und das ist Freude für alle, die dabei sind. Und das Zweite, mein Weg geht über Leiden und Sterben. Ich muss sterben und gehen, damit sie leben können. Was waren aber jetzt Jesu Aussagen über das Fasten? Oder was tat er selber? Zum Beispiel in Matthäus 4. Jesus fastete selber 40 Tage und 40 Nächte bei der Versuchung durch den Teufel. Und in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 16 bis 18 spricht er selber über das Fasten und sagt: Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott soll dich als Fastender sehen und nicht die Menschen. In Lukas 18 gibt Jesus nun ein negatives Beispiel des Fastens. Ein Pharisäer und ein Zöllner gehen in den Tempel, um zu beten. Verse 11 bis 14. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was ist aber dann das richtige Fasten? Und ich habe da eine Stelle in Jesaja 58 gefunden, und das bitte ich euch einfach mal aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 58. Dort erklärt uns die Schrift, was Gottes Willen ist in Bezug auf Fasten. Jesaja Kapitel 58, ich lese ab Vers 3. Dort fragen die Israeliten: Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen uns und du merkst es nicht. Und nun Gottes Antwort: Siehe, am Tag eures Fasten geht ihr euren Geschäften nach und drängt all eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in die Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und wie in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, dass er jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Wort dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du den Nackten siehst, dass du ihn bekleidest und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Hätten wir diese Antwort erwartet, Liebe zu üben, Gerechtigkeit walten zu lassen, seinen Nächsten zu ehren. Mit dieser Haltung schnürst du dich ein, um am Wortlaut des Fastens zu bleiben. Dann verzichtet man nicht nur auf Nahrung, es weitet sich auf mein Leben aus, denn es kostet Zeit, es kostet Geld. Es kostet Ehre. Das ist Fasten im Sinne Gottes. sich einzuengen, aus Liebe zu anderen und um Gottes Gerechtigkeit willen. Jetzt können wir erahnen, was Fasten ist und wie Gläubige fasten sollen und dürfen. Was können wir nun in Bezug auf Fasten sagen? Ich denke, erstens, es gibt kein Gesetz mehr, das uns zum Fasten zwingt. Alles christliche Fasten ist freiwillig. Zweitens, Fasten bleibt aber eine Hilfe zur Konzentration im Beten. Fasten als Unterstreichung des Gebets können wir schon in Apostelgeschichte 13 lesen. Die Gemeinde betete und fastete und der Heilige Geist bestimmte Paulus und Barnabas als Missionare. Oder in Apostelgeschichte 14 heißt es, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. So, bis jetzt haben wir uns angeschaut, wie Jesus die Frage der Pharisäer und Johannesjünger beantwortet und begründet hat. Warum seine Jünger nicht fasten, solange er hier bei ihnen ist? Aber was für eine Begründung und Beispiel ist das jetzt in Vers 21 und 22 von unserem heutigen Text? Was will er damit sagen? Und ich denke auch, dass dies nun für Jesus das Wesentliche ist oder war, was er ihnen sagen wollte. Das bringt uns jetzt zum dritten und letzten Punkt. Jesus lebt die Gnade Gottes und erklärt dadurch das Gesetz und den Weg zu Gott. Und ich lese uns dazu nochmals die Verse 21 und 22. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und ein schlimmer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein und die Schläuche zerreißen. Und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Schauen wir uns zuerst die beiden Beispiele ganz kurz an. Zuerst haben wir ein altes Kleidungsstück, das schon stark gebraucht war und oft gewaschen wurde. Und offensichtlich ist ein Riss entstanden. Der neue Stoff, hier Flicken genannt, war ungewalktes Tuch und eignete sich dadurch nicht zur Ausbesserung eines alten Stoffes, denn mit Walken ist eben die immer wiederkehrende Verformung von Werkstoffen gemeint. Der neue Stoff zieht sich bei Nässe zusammen und reißt dabei den schon mürben, weichen Stoff des alten Kleidungsstücks noch mehr auseinander. Am Ende liegt ein unnütz zerschnittener neuer Stoff und ein noch größerer Riss am alten Kleid vor dem besonnenen Restaurator, so ein Ausleger. Das zweite Bild würde noch nicht ausgegorener Wein, das zweite Bild würde noch nicht ausgegorenen junger Wein, wenn man ihn in alte Schläuche füllt, diese bei der Gärung zerreißen, wodurch beides Wein und Schlauch verloren gehen würde. Die Schläuche wurden aus Tierhäuten, meist Ziegenhäuten, hergestellt und dienten zur Aufbewahrung von Wasser, Milch und Wein. Ein gebrauchter Weinschlauch konnte den gärenden, sich ausdehnenden Wein nicht mehr standhalten. Soweit die beiden Bilder. Aber was will Jesus den Fragestellern, aber auch seinen Jüngern und uns damit sagen? Ich denke, dass die messianische Heilszeit oder auch Gnadenzeit etwas ganz Neues ist und nun da ist. Und darum darf man nicht mit dem bisher alten Bund, dem mosaischen Gesetz, vermischen. Würde man alles beim Alten lassen, beim alten Kleid und nur ein bisschen Neues dazu tun, einen Flicken vom neuen Kleid aufnähen, dann würde man beidem schaden. Dem alten, der alte Bund könnte es nicht verkraften und der neue Flicken, das neue, könnte diese alten Verhältnisse nicht retten. Vielmehr drängt die messianische Gemeinde, also der neue Wein, auf einen neuen Rahmen und ein neues Profil, also neue Schläuche, in denen sie sich entfalten können, so Gerhard Mayer in seinem Kommentar. Und wenn wir zurückschauen auf die nun anderthalb Kapitel des Markus-Evangeliums, die wir uns bisher angeschaut haben, so haben wir von Anfang an gesehen, wie Jesus mit seinem Wirken und Handeln auffällt und auch anstößt. Jesus beruft Jünger, obwohl es damals üblich war, dass Jünger ihren Rabbi gesucht haben. Er heilt am Sabbat, obwohl dies laut der damaligen Gesetzeslehrer nicht erlaubt war. Er vergibt Sünde, obwohl nur Gott Sünde vergeben kann. Er beruft Zöllner und Sünder und hat Gemeinschaft mit ihnen. Er fastet nicht. Und wir werden noch mehr Dinge sehen. Das heißt einfach, sein Leben, sein Reden ist ein Anstoß für die geistlichen Führer. Widerstand wächst gegen ihn. Die geistliche Elite tritt ihm mehr und mehr entgegen, die das Gesetz Mose und ihre menschlichen Überlieferungen bewahren wollen. Die Gräben werden tiefer. Das Unverständnis wächst mehr und mehr. Ja, Jesus lebt die Gnade Gottes. Und in unserem nächsten Text im Markus-Evangelium erklärt er dies anhand vom Sabbat, wie er gemeint und angewendet werden soll, wie Gott es sich ausgedacht hat, als er ihn eingesetzt hat. Ich möchte nur nicht vorgreifen. So lebt und handelt Jesus nun in seinem öffentlichen Dienst 3 Jahre den Willen Gottes. Er hält als einziger Mensch jemals das mosaische Gesetz für uns. Er lebt ein Leben, das wir Menschen nicht in der Lage sind zu leben, für uns. Er zeigt uns in seinem Leben den Willen Gottes und den Weg zu Gott. Ja, im Matthäusevangelium in seiner Bergpredigt zeigt er ganz klar den Willen Gottes auf und verschärft sogar noch das mosaische Gesetz, indem er zum Beispiel nicht nur die Tat, sondern schon die Gedanken vor der Tat verurteilt. Und damit zeigt er auch den Menschen ganz klar auf, dass das mosaische Gesetz gilt und weiterhin gelten wird. Aber mit seinem Kommen hat er nun einen neuen Weg von Gott aufgezeigt. Den Weg der Gnade durch das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz. Und nur dieser neue Weg führt ans Ziel. Der alte Weg führt uns in eine Sackgasse. Bisher nur das Streben des Menschen vor Gott wohlgefällig zu sein. Nun die unverdiente Gnade vom Feind Gottes zum Kind Gottes. Der erste Weg, der Weg des mosaischen Gesetzes, also dieses alte Gewand, wo Gott spricht, ich bin der Herr, du sollst. So sagt es die 10 Gebote. So beginnen sie. Tu dies und du wirst leben. Tu es nicht und ich werde dich strafen. Hier zahlt der Mensch selbst für seine Schuld und Sünde. Und nun der neue Weg der Gnade, der neue Stoff, der neue Wein. Hier zahlt der Sohn Gottes für die Schuld des Menschen, die ihn von Gott trennt und bringt ihn dadurch zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen, dass diese beiden Wege nicht zusammenpassen und man kann sie auch nicht kombinieren. Das Neue ist viel zu perfekt, dass es. Und das Interessante ist, das Neue ist so perfekt, dass es sogar das Alte erfüllt und dann auch für ein Kind Gottes ersetzt. Bevor der Mensch aber Kind Gottes werden darf, muss er erkennen, dass er ein Sünder ist, ständig verzagt und auf ein stellvertretendes Opfer angewiesen ist und dadurch auf dem alten Weg des Gesetzes niemals bei Gott ankommen wird. Solange besteht der Anspruch Gottes im Gesetz für jeden Menschen, denn das Gesetz bewirkt Zorn, schreibt Paulus in Römer 4, Vers 15. Gott hasst Sünde. Aber für was ist dann das Gesetz? Galater 3, Vers 24 sagt, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Der Mensch muss in seinem Leben an einen Punkt kommen, in dem er erkennt und bekennt, dass er sich selbst nicht retten kann. Er sündigt und täglich wird er schuldig am Gesetz Gottes. Und ich vergleiche es gern mit einer Insolvenz. Ich hoffe, ihr kennt Insolvenzen. Es gibt Insolvenzen bei Betrieben. Kommt immer wieder in den Nachrichten, aber es gibt auch Privatinsolvenzen. Wer Insolvenz anmeldet, bekundet damit, dass er zahlungsunfähig ist. Er kann seine Schuld nicht mehr selber begleichen. Und an diesen Punkt müssen Gläubige kommen. Insolvenz bei ihrem Herrn und Heiland anmelden und bekennen, ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe von außen. Ich brauche ein stellvertretendes Opfer, um wieder im Bild zu sein. Denn der Hebräerbrief hat schon ganz klar gesagt in Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Die ganzen Tieropfer im mosaischen Gesetz, die Abermillionen von Tieren, wo da geschlachtet wurden, waren nur ein Bild auf das wahre Opferlamm Gottes. Und in Kapitel 9, Vers 26 vom Hebräerbrief fasst er dann die gute Nachricht zusammen. Jetzt aber ist er einmal. Und damit ist Jesus Christus gemeint, in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Das ist und war schon immer der Plan Gottes. Das ist der neue Wein, der aber dann auch in neue Schläuche gehört. Das ist Gnade. In seinem Leben und Handeln zeigt er nun diesen neuen Weg, den Weg der Gnade. Er sieht das Hauptproblem des Menschen, seine Sünde, und vergibt sie denen, die glauben. Er geht zu Zöllnern und Sündern, die Buße tun und glauben, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Er sucht, was verloren ist und Rettung sucht, egal wer es ist, ob Zöllner, ob Sünder, ob Aussätzige oder Ausländer. Er sucht die Menschen, denen der Vater Glauben geschenkt hat und die ihre Insolvenz erkennen durften. So tut er den Willen des Vaters. Und wir, was sollen wir tun? Wenn du noch kein Kind Gottes bist, erkenne die Schuld und tu Buße und glaub. Wenn du Kind Gottes bist, dann sagt er, Jesus Christus in Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, also gegeben, um zu halten. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, geworden ohne unser Zutun. Für Gläubige gilt nun ein neues Gesetz, das Gesetz der Gnade. Römer 8, Vers 2 bis 4. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, wie es auch genannt wird, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und in 1. Timotheus 1, Vers 5 wird dieses Gesetz des Geistes in einem Satz zusammengefasst. Das Ziel der Weisung, also des Gesetzes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die Liebe Gottes bewirkt in einem Gläubigen, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, nicht weil er es halten muss, um gerecht zu werden, nein, sondern weil es nun seine neue DNA ist, wird er nicht stehlen, wird er nicht lügen, wird er nicht töten und so weiter. Und in Hesekiel 36, Vers 27 sagt die Schrift, und da hören wir dann auch, wie Gott es macht, dass es in einem Gläubigen so wird. Da spricht Gott, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist ein wunderbares Wort. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde machen, also Gott macht es, dass wir in Gottes Ordnungen leben können und dürfen und seine Rechtsbestimmungen bewahren und tun. Nur durch ihn können und wollen wir so leben, mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Jesus zeigt also hier einen neuen Weg auf, den er geht und auch seine Nachfolger. Am Schluss stelle ich dir nur die Frage, welche Weichenstellung machst du? Versuchst du noch vor Gott und den Menschen gerecht zu sein? Oder lebst du schon aus seiner Gnade?